So, wir haben jetzt das Sendschreiben an die Versammlung in Philadelphia. Ich möchte zunächst den Text vorlesen. Offenbarung 3, Abvers 7. Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen und schließt. Und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Die Gemeinde der Bruderliebe. Welch ein Gegensatz zu der Gemeinde, von der wir vorhin hörten. Sardes, die sterbende Gemeinde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es uns allen so ähnlich erging wie auch mir. Man ist ja ziemlich geschockt, wenn man darüber nachdenkt, was sich dort abgespielt hat in der zweiten, bestenfalls dritten Generation. Relativ junge Gemeinde, schon so weit vom Herrn entfernt, schon so leblos und offensichtlich auch lieblos, weil das, so glaube ich, sehr eng zusammenhängt. Wo die wahre Liebe zum Herrn vorhanden ist, ist auch Liebe zueinander. Und die Liebe zueinander bringt uns zusammen, um miteinander dann das Werk des Herrn zu tun. Das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Und ich möchte dieses Sendschreiben an Philadelphia mal unter diesem Gesichtswinkel sehen, dass wir hier die Therapie haben für die Gemeinde in Sardes. Das will ich jetzt lehrmäßig nicht als der Weisheit letzten Schluss hinstellen, aber ich glaube, im Hinblick auf die Seelsorge ist das ein sehr hilfreicher Gedanke. Wie kann Leben wieder entstehen? Was sind Kennzeichen des Lebens? Wie sieht wahre Liebe zum Herrn, zu Gott, zu seinem Wort aus? Wie drückt sie sich nieder im Miteinander? Gibt es für uns Hoffnung, auch in unserer Zeit, aus dem Seelenschlaf von Sardes aufzuwachen, sofern wir uns dort wiedersehen? Und hinzukommen zu dem Zustand oder zu dem Verhalten von Philadelphia. Auch wenn, hoffe ich, niemand von uns wagt, von sich zu behaupten, dass er zu Philadelphia gehört, hoffe ich aber doch, dass wir alle den Wunsch haben, dass der Herr uns einmal so beurteilt, wie die Geschwister in Philadelphia. Dass das unser Ziel ist. Dass er das auch eines Tages von uns sagen kann. Wir werden das selber sicher nie von uns sagen, wenn wir einigermaßen um unsere Natur wissen, um die Verderblichkeit, die Schwachheit, auch unsere alte Natur und wie sehr wir von der Gnade des Herrn abhängig sind. Wir haben das schon gehört Und Wolfgang hat mir natürlich wieder einige schöne Gedanken weggenommen, wie das öfters so geschieht. Aber ist ja kein Fehler, man kann das eine oder andere nochmal wiederholen. Es lag mir also auch am Herzen, nochmal auf die verschiedene Betrachtungsweise der Sendschreiben hinzuweisen und eben auch auf diesen Punkt, dass der Herr immer zu Beginn seine Visitenkarte abgibt. Er schreibt etwas über sich, was dann jedes Mal, kann man wirklich durch die Bank sagen, auf das Sendschreiben zutrifft und den Kern irgendwie schon im Voraus beleuchtet. Bei Ephesus ist das auch ziemlich klar, wenn davon die Rede ist, dass er die sieben Sterne in seiner Hand hält, weil es in Ephesus gerade um die Entfremdung des Herrn von seiner Gemeinde geht. Und er deutlich macht, auch wenn ihr euch entfernt habt, mich verlassen habt, die erste Liebe, ich habe euch nicht verlassen. Ich halte euch noch in meiner Hand. Und wir haben das eben auch gesehen in Verbindung mit Sardes, wie genau die Visitenkarte die Situation auf den Nagel, auf den Kopf trifft. Und hier ist etwas sehr Interessantes. Ich weiß nicht, wie weit uns das schon aufgefallen ist. Bei allen anderen Sendschreiben finden wir, dass der Herr etwas aufgreift, was in Kapitel 1 ja in dieser großartigen Schau uns aufgezeigt wird. Normalerweise hätten wir damit beginnen müssen. Wir hatten nur nicht so viel Zeit für die Vorträge. Man müsste eigentlich Kapitel 1, den letzten Abschnitt lesen, wo uns der Herr vorgestellt wird, wo all diese Attribute vorkommen, die in den Sendschreiben wieder in der Visitenkarte erwähnt werden. Nur nicht bei Philadelphia. Hier wird etwas erwähnt, was in der Beschreibung von Offenbarung 1 nicht erwähnt wird. Meine Erklärung ist folgende, wobei ich nicht in Anspruch erhebe, dass die einzige Möglichkeit sei, aber ich persönlich erkläre mir das so, dass das, was der Herr in diesem Sendschreiben deutlich macht, dieses enge Verhältnis, was er zu dieser Gemeinde hat, diese enge Liebesbeziehung und dass dann auch etwas ihr verheißen wird, was nur sie selber kennt, sonst niemand. Dass hier der Herr schon andeutet, es gibt Geheimnisse zwischen ihm und solchen, die ihm besonders treu sind, die ihm besonders nah sind. Ja, so wie Johannes im Schoß des Herrn lag, ne, und die Liebe des Herrn besonders empfand, dem wird mehr anvertraut, mehr offenbart als den anderen, weil er besonders nah bei Jesus war. Dass das hier schon angedeutet wird, ein Geheimnis, was den anderen nicht gesagt wird, aber der Herr noch eine Eigenschaft ihnen mitteilt, dieser Gemeinde der Bruderliebe. Zunächst, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Natürlich ist das keine neue Offenbarung. Das durchzieht das gesamte Wort Gottes. Aber ich finde in Verbindung mit der Bruderliebe, die hier nun besonders betont wird, und der Liebe zum Herrn, kann ich mir das so erklären, dass der Herr sich hier als den Heiligen bezeichnet, als erstes Attribut, also als erstes Wesen, Eigenschaft seines Wesens, weil die Liebe sehr oft gegen die Heiligkeit Gottes ausgespielt wird. Und dass viele Leute denken, man muss das nicht so genau nehmen, man zitiert dann 1. Petrus 4, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden und meint damit, man müsste es nicht so genau nehmen. Aber gerade von dem hier seine Liebe zu seiner Gemeinde beschrieben wird und die Gegenliebe der Gemeinde zu ihm als Folge davon, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, steht die Heiligkeit am Anfang. Das widerspricht sich nicht. Und es ist interessant, wenn vom Wesen Gottes dann anschließend die Rede ist in Kapitel 4 und 5, dann haben wir in Offenbarung 4 zunächst einmal die Heiligkeit Gottes. Gott als Schöpfergott, Gott als der Heilige, auch in der Anbetung der 24 Ältesten kommt das dann zum Ausdruck. Und in Kapitel 5 haben wir Gott als Liebe. Da kommt der Erlösergott, das Lamm, von dem wir gerade gehört haben. Ich dachte so, als ich euch zuhörte, am liebsten würde ich jetzt über Offenbarung 5 sprechen. Es würde ja wunderbar zum Lied passen. Aber es passt auch zu unserem Text. Auch da haben wir die Reihenfolge zunächst die Heiligkeit Gottes, Kapitel 4, und dann die Liebe Gottes. Beides gehört zusammen. Aber echte Liebe verzichtet niemals auch auf die andere Komponente, auf die Heiligkeit. Und da geht es ja darum, dass wir die Trennung von der Sünde, die Absonderung von der Sünde, und wenn es um unsere Heiligkeit geht, die Hingabe an Gott, die Nähe Gottes, die Gemeinschaft mit dem Herrn betont wird. Und je näher wir beim Herrn sind, desto überwältigter sind wir auch von seiner Liebe. Und das ist so mein Wunsch auch am Ende dieser Konferenz. Das ist ja noch nicht der letzte Vortrag. Das wird sicher dem Nachfolgenden auch noch deutlich werden, dass wir einfach überwältigt von der Liebe unseres Herrn und auch seiner unglaublichen Geduld. Das muss ich sagen, im Hinblick auf mein eigenes Leben staune ich, je älter ich werde, über die Geduld des Herrn auch mit mir. Den langen Atem Gottes. Dass wir da neu erfüllt werden mit Zuversicht in den Alltag hinaus. Das ist derselbe Gott, derselbe Herr, derselbe Heilige Geist, dieselben Kraftquellen haben wir wie die ersten Christen. Wir haben sogar noch mehr. Paulus wusste nicht so viel wie wir. Das ist kein Zeichen von Unbescheidenheit. Das können wir ganz einfach beweisen. Paulus kannte noch nicht die Offenbarung. Wir haben das gesamte Wort Gottes. Ob wir allerdings tatsächlich mehr wissen als Paulus, das hängt von jedem Einzelnen ab, wie weit wir uns mit dem Wort beschäftigen. Aber wir könnten es auf jeden Fall. Und der Jesus als der Heilige dieser Gemeinde, die so in Liebe miteinander verbunden ist. Und es ist ganz offensichtlich, die Liebe zu ihrem Herrn verbindet sie miteinander, führt uns zum Bruder. Und dann auch der Wahrhaftige im Umgang miteinander. Wie schnell beschönigen wir Dinge? Wenn wir nichts Gutes über den anderen sagen können, dann sagen wir am besten gar nichts darüber und beten für ihn. Aber sind wir wirklich wahrhaftig? Und die Wahrhaftigkeit hängt natürlich mit der Wahrheit eng zusammen. Bei der Wahrheit geht es um das Objektive, in der Wahrhaftigkeit um das Subjektive. Meine Antwort, mein Umgang mit dem anderen, rede ich mit dem Bruder genauso, wie ich über ihn rede, wenn er nicht dabei ist. Oder besuchen wir uns gegenseitig, um bei einer dampfenden Tasse Kaffee die Geschwister durch den Kakao zu ziehen? Das kann man auch machen. Wie ist unsere Haltung zueinander? Und diese Wahrhaftigkeit unseres Herrn können wir von ihm lernen, gerade in den Evangelien. Er hat die Leute auch nicht unnötig verletzt, auch wenn er die Wahrheit sagte, wollte er sie gewinnen für seine Sache. Aber er sagte das, was notwendig war, was eben die Not wenden konnte. Das hat er deutlich gesagt. Und das ist auch mein Wunsch auch für uns, wenn wir in der Verkündigung hier stehen für die Brüder, dass wenn wir auch zum Beispiel über so ein ernstes Thema sprechen, wie Wolfgang das gerade getan hat, dass wir alle merken, das geschieht aus einem Herzen heraus, das mitleidet. Wir stellen uns damit runter. Das ist uns ganz wichtig. Dass wir nicht sagen, es gibt die Evangelikalen, ja, dazu gehören wir ja fast gar nicht mehr. Wir werden ja als die sonderbaren Evangelikalen bezeichnet mittlerweile, ja, als die christlichen Fundamentalisten. Und wir sind dann vielleicht ganz getrennt von ihnen. Wir sind auch ein Teil der Christenheit. Wir können uns da nicht völlig freisprechen. Wir können auch nicht von uns sagen, wir haben alles richtig gemacht. Und das berührt uns nicht. Wir müssen diese Haltung haben, wie auch Daniel. Und das hat mich bei Daniel immer sehr beeindruckt. Wenn in Daniel 9 dieses Bußgebet von ihm gesprochen wird, am Ende, er sagt, ich bekannte die Schuld des Volkes und meine Schuld. Er sagt ausdrücklich meine Schuld. Er sagt noch nicht mal unsere Schuld, wie wir leicht sagen. Diese Haltung wollen wir haben, obwohl wir längst nicht so viel aufzuweisen haben wie Daniel. Wir haben noch sehr viel mehr Grund, uns mit darunter zu beugen, wenn die Entwicklungen so geworden sind, wie sie sind, die wir sicher auch nicht ändern können. Aber dass wir zu dem einen oder anderen Stellung beziehen, ich denke schon, das ist unsere heilige Christenpflicht. Und auch ermutigen, und das wollen wir in diesen Tagen, möchte ich auch in meinem Beitrag jetzt ermutigen, trotz allem, was uns zurückhalten möchte, niederdrücken möchte, frustrieren möchte, in Verzweiflung führen unter Umständen, daran festzuhalten, der Herr kann heute noch genauso wirken. Da, wo Menschen die Voraussetzung erbringen, wie es hier bei Philadelphia geschieht. In dem Wissen darum, der Heilige und der Wahrhaftige, das ist das Lamm, das für uns geschlachtet ward. Das ist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für seine Schafe und der jetzt uns führt auf rechter Straße um seines Namens willen. Er kümmert sich selber um seine Herde. Selbst wenn wir oft versagen, er wird sein Ziel erreichen. Und jetzt kommt noch etwas, das ist in dieser Vorstellung des Herrn in Offenbarung 1 verdeckt enthalten, nicht direkt offenbar, aber man kann es da entdecken, wenn man sucht. Nämlich, dass der Herr sagt, ich bin derjenige, der den Schlüssel Davids hat, der da öffnet, niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Das ist der Hinweis darauf, dass unser Herr auch der Messias ist, der König Israels. In der Vorstellung des Herrn Offenbarung 1 wird er als Menschensohn bezeichnet. Das haben die damals auch sofort verstanden. Das war sein Titel eben als Messias. Wir wissen das aus Daniel 7. Und er selber hat auf diesen Titel hingewiesen in der Verhandlung vor dem Hohenpriester. Ihr werdet den Sohn des Menschen herniederkommen sehen auf den Wolken des Himmels. Und sie haben ihn sofort verstanden. Sie haben sofort gewusst, was er damit meinte. Aber sie wollten ihn nicht annehmen. Den Schlüssel Davids. Er wird sein Königtum antreten und niemand wird ihn daran hindern. Und in der Zwischenzeit hat er dieses Königtum verschlossen. Israel ist beiseite gesetzt, aber nicht für immer. Eines Tages öffnet er wieder. Und das wird in der Offenbarung ja beschrieben, wie das dann vonstatten geht. Und das ist die Erinnerung, ich denke auch an uns, wenn wir Philadelphia nacheifern möchten, dass wir nicht vergessen, dass unser Herr von Geburt her ein Jude ist, dass er zu diesem jüdischen Volk gehört, dass wir Israel auch nicht vergessen in unseren Gebeten, auch in der Verkündigung, gerade wenn wir vom Alten Testament her das eine oder andere übernehmen, das ist ja auf diesem Grund. Mich frug eine Schwester dieser Tage, ob in den Brüderversammlungen, zu denen ich mich auch rechne, ob man da israelfeindlich wäre oder von Israel nicht zielt oder so, da würde ja überhaupt gar nicht über Israel gepredigt. Ja, ich habe ihr gesagt, ich weiß natürlich nicht, an welche Versammlung sie denkt oder woher sie das gehört hat, aber für uns hat Israel schon einen hohen Stellenwert. Nur wir gehören nicht zu den Israel-Fans, die sagen, alles, was in Israel geschieht, ist großartig, wunderbar, die machen keine Fehler oder Ähnliches. Das natürlich nicht, der Großteil ist noch ungläubig. Hesekiel 37 beschreibt die Situation, in der wir heute sind. Sie haben noch nicht das Leben aus Gott, sie rücken zusammen. Gott hält seine Hand darüber. Aber wir wissen um die glorreiche Zukunft dieses Volkes. Im zukünftigen tausendjährigen Reich, an das wir auch glauben, so wie die Schrift es sagt. Und wir freuen uns darüber, dass Israel diese Zusage hat. Und wir wollen das nicht vergessen, auch für sie zu beten, auch für unsere Geschwister dort, die in Israel selber einen sehr schweren Stand haben. Manche Verfolgung auch dort geschieht. Unser Herr wird eines Tages regieren über die ganze Welt und wir mit ihm. Aber vorher haben wir noch einige andere Aufgaben. Und jetzt wird das Reich Gottes noch nicht aufgerichtet in dieser Welt. Nicht das sichtbare Reich Gottes. Wohl das Unsichtbare. In unseren Herzen, Matthäus 13 beschreibt das, das Reich der Himmel im Verborgenen. Da, wo Christus herrscht, als unser Herzenskönig, wenn man das so sagen kann, aber vor allen Dingen als der Bräutigam, auf den wir warten, und als der Herr, der uns als seine Diener, als seine Sklaven aussendet in diese Welt. Und jetzt kommt ein interessanter Satz, nur vier Worte. Ich kenne deine Werke. Punkt. Weiter wird gar nichts gesagt. Zunächst zumindest nicht. Wir haben gehört im Sendschreiben an Thyatira, da war von sehr vielen Werken die Rede. Und wir haben auch von anderen schon gehört, dass der Herr das, was lobenswert ist, auch anerkennt. Und das ist auch so. Nur möchte ich darauf hinweisen, dass der Jesus in all diesen Dingen, wenn er anfängt, ich kenne dies und jenes, nicht sagt, ich erkenne das an. Das ist nicht dasselbe. Erst aus dem Zusammenhang wird deutlich, ob er etwas anerkennt oder unter Umständen auch durchaus kritisch sieht. Oder einfach zur Kenntnis nimmt. Und ich glaube, zunächst ist das einmal der Hauptgedanke. Das ist im Hinblick auf die Seelsorge ja ein äußerst wichtiger Gedanke, dass der Herr alles zur Kenntnis nimmt, was wir tun, ob für ihn oder auch nicht. Es entgeht ihm nichts. Der Jesus deutet das an in der Bergpredigt. Er sagt, wenn ihr betet, ihr braucht nicht öffentlich an die großen Plätze und euch da produzieren. Geht ins Kämmerlein, schließt ab, euer Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es euch vergelten. Er nimmt alles wahr. Und das zeigt ihn doch schon als Seelsorger, gerade in der Seelsorge, auch unter uns, ist es doch zunächst mal so entscheidend, dass wir zuhören, dass wir uns informieren, in welcher Situation steht diese Person, die jetzt ein Problem vielleicht vor uns ausbreitet. Bin ich auf dem Laufenden? Kann ich wirklich situationsbedingt dieser Person weiterhelfen? Der Herr macht deutlich, jawohl, er kann es. Er sieht das alles, er ordnet es entsprechend ein. Manchmal muss er sagen, wie bei Thyatira, bist sehr fleißig, tust sehr viel. Aber ich rate dir, das sagt er am Schluss, tu meine Werke. Vorher ist immer nur von deinen Werken, deine Liebe, dein Ausharren und so weiter. Am Schluss sagt er, tu meine Werke. Das, was er vorbereitet hat, darin wandeln. Ich gehe mal davon aus, dass Philadelphia, ich bin jetzt mal auf die geografische Situation nicht eingegangen, weil das Thema so umfangreich ist, wollen wir uns hierauf konzentrieren, auf das Verhältnis zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde und warum er sie so positiv beurteilt. Ich gehe mal davon aus, dass Philadelphia keine besonders bedeutende Gemeinde war. Ich könnte mir vorstellen, dass die anderen etwas auf sie herabgeschaut haben. Keine tollen Aktivitäten, es wird auf jeden Fall nichts erwähnt. Offensichtlich auch nicht besonders groß, diese Gemeinde. Ich denke, da gehen wir nicht über den biblischen Rahmen hinaus. Was soll ich schon von deinen Werken sagen? Was wird da sichtbar? Offensichtlich nicht allzu viel, was in die Augen der Menschen stach. Aber der Herr beobachtet Dinge, die für ihn ungeheuer kostbar sind und die Langzeitwirkung haben. Über die wollen wir uns austauschen. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Seht, er hat von dem Schlüssel Davids gesprochen im Hinblick auf Israel. Wenn er schließt, kann keiner öffnen. Wenn er öffnet, kann keiner schließen. Und jetzt sagt er der Gemeinde, dir habe ich auch eine Tür geöffnet. Und die kann niemand schließen. Du brauchst gar keine Angst haben. Und er gibt die Begründung. Die erste. Denn du hast eine kleine Kraft. Er sagt nicht, du hast eine große Schwachheit. Das sagen wir oft unter uns. Wir sagen zwar, wir sind in den Tagen der kleinen Kraft, ansonsten haben wir große Schwachheit. Was können wir schon bewirken? Wie können wir den Trend umkehren? Das können wir gar nicht. Aber wir können mit Gottes Hilfe vermeiden, dass dieser Trend uns ergreift. Wir können uns dagegen wehren. Wir sind verantwortlich für unser direktes Umfeld. In jedem Fall. Da können wir uns nicht entschuldigen, wenn diese Dinge ungehindert in unsere Gemeinde hineinkommen und wir nichts unternehmen. Da sind wir gefordert. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben Gottes Wort, wir haben den Herrn auf unserer Seite, wenn wir für seine Sache streiten. Was hindert uns daran, den Mund zu öffnen? Und vor allen Dingen natürlich in der Art und Weise, wie wir unter den Geschwistern wirken, auch glaubwürdig sind. Es gibt ja manche Leute, die meckern ständig. Aber sie tragen eigentlich wenig dazu bei, dass sich die Dinge ändern. Man kann schnell kritisieren, aber es geht darum, nicht nur um die Diagnose, es geht auch um die Therapie. Wie kommen wir da heraus? Seht, und der Herr sagt mit anderen Worten, ich öffne für dich die Tür, denn du selber kannst das gar nicht. Das ist eine kleine Kraft. Aber er sagt immerhin, nicht, du hast keine Kraft. Haben wir mal darüber nachgedacht? Es gibt eine Richtung, die ist durchaus ziemlich präsent an vielen Stellen, wo die Leute sagen, ich sag's mal einfach etwas einfach, ja, Gott tut alles, der Mensch tut nichts. Und wenn irgendwas nicht klappt, ja, der Herr hat's nicht gewollt, wir können ja nichts dran ändern. Der Mensch ist nicht gefordert. Gott tut alles, wir tun nichts. Soweit ich die Bibel verstehe, ist das nicht die einzige Botschaft der Bibel. Und sie könnte auch leicht in die falsche Richtung führen. Wenn es darum geht, das Heil zu bewirken, da können wir sagen, da hat Gott alles allein getan. Und dazu hat der Mensch nichts beigetragen. Das Werk von Golgatha ist allein Gottes Werk. Damit wir daran Anteil haben, müssen wir allerdings der Aufforderung des Herrn Folge leisten. Wer da will, ist ein Herzensentschluss, Willensentschluss, nehme das Wasser des Lebens, aber eben umsonst. Das Werk an sich hat Gott allein getan. Aber wenn es jetzt darum geht, mit dem Herrn zu leben, da sagt die Schrift, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten mit. Aber die Schrift macht auch deutlich, auch da tut Gott das Entscheidende. Er öffnet die Türen. Aber der Sinn ist, dass wir hindurchgehen. Warum sagt denn der Herr, die Tür ist vor dir geöffnet? Er sagt nicht, ich habe die Tür hinter dir geöffnet. Er macht das so deutlich, dass wir direkt mit der Nase drauf stoßen. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir wirklich die offenen Türen erkennen. Aber die offenen Türen können wir natürlich nur erkennen, wenn wir nah bei Jesus sind. Weil er sie direkt vor uns öffnet. Wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn nicht haben und wie wir sie bekommen und behalten, sagen die nächsten Verse. Steht alles in diesem wunderschönen Sendschreiben drin. Das soll uns beschäftigen. Er öffnet die Tür, aber er erwartet von uns, dass wir hindurchgehen. Natürlich, auch das tun wir in seiner Kraft. Aber wir können uns dagegen wehren. Lukas 7. Da heißt es, die Pharisäer und Schriftgelehrten machten den Ratschluss Gottes im Hinblick auf sich selbst ungültig, indem sie sich nicht mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Sie waren unbußfertig. Man kann Gott hindern an der Ausführung seines Plans im Hinblick auf sich selber, wenn wir unbußfertig sind. Und wir haben in diesen Tagen schon gehört, auch von Wolfgang sehr deutlich, dass es darum geht, Buße zu tun. Und Buße zu tun heißt ja wieder so zu denken wie Gott, umzudenken, aus dem bequemen Leben, der Sorglosigkeit, der Selbstgenügsamkeit und so weiter herauszukommen. Und die Situation so zu erkennen, wie Gott sie uns schildert. Aber dann greift er ein und dann stärkt er uns die Hände. Und dann zeigt er uns die Leute, dem Evangelisten, wer aufnahmebereit ist fürs Evangelium, dem Hirten, wer Ermutigung braucht oder Ermahnung, der die Gabe der Hilfeleistung hat, wer eben materielle Hilfe braucht. Wie unsere Gaben ausgerichtet sind. Nicht jeder tut dasselbe. Aber Gott öffnet uns die Türen entsprechend dem Auftrag, den wir haben. Wenn wir neu uns von seinen Plänen füllen lassen, wenn neu uns wichtig ist, was ihm wichtig ist, und wenn wir lernen, die Dinge zu beurteilen von der Warte der Ewigkeit, was hat in der Ewigkeit noch Wert, Bestand und was nicht, Dementsprechend sollten wir auch, wie man in Neudeutsch sagt, unsere Prioritäten setzen. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, denn du hast eine kleine Kraft. Und noch etwas, sagt er. Du hast mein Wort bewahrt. Ich fand die Erklärung sehr schön von Wolfgang eben. Er hat ja von dem Bewahren auch gesprochen. Was die Bibel darunter versteht, nicht verwahren, sondern bewahren. Das Bewahren im Hinblick auf die Seligpreisung der Offenbarung, die ersten drei, kommt das jedes Mal das Bewahren vor. Und am Ende noch einmal das Bewahren. Das heißt, wir sammeln Informationen, wir ordnen diese Informationen, damit wir sie verstehen, und dann nehmen wir das, was wir verstanden haben, in unser Leben hinein und tun es. Ich habe eingangs der Konferenz Johannes 13 zitiert, wo der Herr zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr das alles wisst, glückselig seid ihr. Ich habe dann eine Pause gemacht, um zu sehen, ob einige Gesichter sich etwas verfärbten. Aber die meisten blieben ganz ruhig dabei. Und natürlich haben wir das dann klargestellt, der Satz ist da noch nicht zu Ende. Ne? Wenn wir das alles wissen, sind wir noch nicht glückselig. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut, sagt der Herr. Und das heißt bewahren. Bewahren heißt wissen, wir nehmen es auf. Das heißt, wir können nur etwas bewahren, was wir kennen. Und das hängt wieder von unserem Bibelstudium ab. Aber eben, um es zu tun. Wir wollen Jünger Jesu werden, wie der Meister uns gebrauchen lassen, bewegen lassen, in dem Sinne, wie es ihm gefällt. Das heißt, sein Wort bewahren. Und da geht es nicht nur um das Wort, das er selber gepredigt hat in den Evangelien, aber um das geht es natürlich auch, sondern ein ganzes Wort. Ihr steckt ja hinter der Inspiration der Heiligen Schrift. Unser Herr hat ja durch seinen Geist die Männer angetrieben, den Geist eingehaucht und darüber gewacht, dass das Ergebnis, das schriftliche Ergebnis, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe Gottes Wort war. Es ist nie alles diktiert worden. Ja, manchmal hat der Herr ihre Gedanken gelenkt. Sie haben nicht immer ein lautes Wort gehört. Manchmal haben sie es gehört, war auditiv, wie man eine Tonbandbotschaft hört. Oft auch nicht. Die Methode der Inspiration ist unterschiedlich, aber das Ergebnis ist klar. Deswegen sprechen wir von Verbalinspiration, nicht Diktatmethode, aber verbal, jedes Wort eingehaucht vom Heiligen Geist, wie es niedergeschrieben wurde, in den Originalschriften natürlich. Das ganze Wort bewahren, auch was im Alten Testament steht, hat große Bedeutung für uns. Ich habe vor kurzem mal erste Chroniker durchgelesen. Das sind ja nicht nur die ersten 9 Kapitel, das geht ja noch ständig weiter. Es sind ja fast nur Geschlechterlinien aufgezeigt. Aber das ist hochinteressant, mach das mal. Ist nicht nur, dass da Namen sind, immer so fast jedes Kapitel. Zwischendurch kommt ein Satz, was ganz Besonderes. Die konnten die Zeichen der Zeit beurteilen und andere machten dieses und jenes. Hochinteressant, wie selbst in solchen Kapiteln, die viele überhaupt gar nicht zur Kenntnis nehmen, doch Gott zu uns spricht durch solche kleinen Bemerkungen. Das ganze Wort bewahren. Nun bin ich nicht der Erste, der das bemerkt hat. Das ist ein Satz, der allgemein ja bekannt ist. Ich denke auch in unseren Kreisen, dass die Bibel nicht überall von uns spricht. Die Bibel macht schon Unterschiede, was für Israel bestimmt ist, was für die Gemeinde bestimmt ist, was den Heiden gilt, den Nationen, was allen zusammen gilt. Auch die Namen des Herrn sind für verschiedene Menschengruppen. Das ist ein hochinteressantes Thema. Sie spricht nicht überall von uns, aber sie spricht überall zu uns. Die Botschaft meint uns überall. Und wenn es Lehranschauungsmaterial ist, dass wir es nicht so machen, wie die es gemacht haben, sondern anders, dass uns Sardes als Warnung dient, nicht einzuschlafen und Philadelphia als Ermutigung auf diese einfache Art und Weise, Das sind ja ganz einfache Dinge, die hier genannt werden, in dieser Weise dem Herrn zu folgen. Das Wort bewahren und meinen Namen nicht verleugnen. Lesen wir mal die Apostelgeschichte, wo von dem Namen Jesu die Rede ist, was in seinem Namen da getan wurde, welche Bedeutung sein Name hat, auch schon im Alten Testament. Was fragst du mich nach meinem Namen, wird dem Gideon, Vater von Simson gesagt. Ist er nicht wunderbar? Sein Name wird sein und so weiter, Friedefürst, ewig Vater. Jesaja, der Name des Herrn, geht er uns über alles. Deswegen gibt es eine ganze Reihe Christen, die sagen, wir wollen auch keinen besonderen Namen tragen, außer dem Namen Christi. Halte ich für eine gute Haltung, sofern sie nicht zum geistlichen Hochmut führt natürlich. Aber dass uns der Name Jesu über alles geht. Aber eben nicht nur in der Bezeichnung, die wir uns geben, sondern dass wir wirklich für diesen Namen eintreten. Wenn in unserer Gegenwart der Name des Herrn geschmäht wird, und da haben wir am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo immer, oft Gelegenheit. Öffnen wir da den Mund. Treten wir vor unseren Herrn ein. Das sollte selbstverständlich sein. Aber seinen Namen nicht verleuchten, ich glaube, das geht noch darüber hinaus. Es geht nicht nur um unser mündliches Zeugnis, obwohl das natürlich hier wahrscheinlich schwerpunktmäßig gemeint ist, sondern auch um unser Lebenszeugnis. Wenn wir nicht so leben, wie der Herr das eigentlich von uns erwarten kann und wie er es in uns bewirken möchte durch seinen Heiligen Geist. In Römer 6 wird aufgezeigt, wie dieses Leben eben lebendig wird. Den alten Menschen in den Tod geben. Uns Gott weihen, unsere Glieder, dass er sie gebrauchen kann. Wenn wir das nicht praktizieren, verleuchten wir auch seinen Namen. Wenn wir nicht christusmäßig leben, in seiner Gesinnung, in seiner Haltung, den Menschen begegnen. Seht, wir merken hier, hier ist eine Gemeinde, von der werden zwar keine großartigen Werke berichtet, es bleibt im Dunkel, aber es wird deutlich gemacht, dass sie als Gemeinde und vermutlich auch die Einzelnen, denn die Gemeinde ist die Summe aller Einzelnen, dass sie einen großen Wert darauf legten, den Namen des Herrn hochzuhalten und so zu leben, dass ein gutes Licht auf den Namen Jesu fiel. Wir wissen von Friedrich Nietzsche, dass er sehr enttäuscht war von den Christen. Und er hat in einem christlichen Land gelebt. Wo waren da die echten Christen? Wir wissen natürlich nicht, ob er da die Wahrheit gesagt hat, aber da gehen wir mal davon aus. Zutiefst enttäuscht. Von Adolf Hitler habe ich gelesen, das hat er selber geschrieben, was er für Begegnungen in seiner Kindheit hatte mit gewissen Bevölkerungsgruppen, die ich jetzt beim Namen nicht nennen möchte. Und das hat sein späteres Leben beeinflusst. Deswegen wurde er dieser Hasser für gewisse Leute. Was ihm in der Kindheit begegnete. Und wären diese Leute ihm anders gegenüber aufgetreten, wäre er wahrscheinlich gar nicht so geworden. Und seht, wenn wir sagen, wir können diese großen Entwicklungen nicht zurückhalten, heißt das noch lange nicht, dass wir einen großen Auftrag haben im Hinblick auf unsere Umgebung. Dass Christus in unserem Leben sichtbar wird. Seine Liebe, seine Hilfsbereitschaft, seine Freundlichkeit, seine Geduld. Und dass er nicht aufgab, wie er sich um den Einzelnen kümmert, wie er sich um Kinder kümmerte, um die Alten, um die Witwen. Das sollte kennzeichnend auch für unsere Gemeinden sein. Siehe, es kommt wieder siehe, hat ja sowieso seine besondere Bedeutung. Ich gebe aus der Synagoge des Satans, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen, sondern ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ich gehe jetzt mal auf die Synagoge des Satans nicht ein, weil ich merke, die Uhr, die geht da so schnell, wie sie eigentlich nicht gehen sollte. Wir haben also nicht mehr so viel Zeit, aber dieser Ausdruck, ich habe dich geliebt. Und der Herr wird zu irgendeinem Zeitpunkt, den wir jetzt mal offen lassen, sich zu dieser Gemeinde bekennen, öffentlich. Diese kleine, verachtete Gemeinde, ich habe sie geliebt. Für sie war ich der Mittelpunkt. Seht, und das, ich finde das so großartig, gerade in unserer Zeit. Das sind alles Dinge, die können wir alle verwirklichen. Auch in jedem Land. Das ist völlig unabhängig von der Kultur. Wir müssen nicht kulturrelevant sein, wie man das so schön sagt. Wir brauchen keine Transformation. Wir müssen nur den Herrn haben und lebendig vor unseren Augen mit ihm leben, immer wieder neu staunen über seine Liebe. So ein Lied, was wir gerade gehört haben. Also ich muss sagen, manchmal bei diesen Liedern habe ich also Probleme, mir die Tränen zurückzuhalten, weil ich versetze mich in diese Lage hinein. Was hat der Herr für mich getan? Welch ein Opfer, welch eine Hingabe. Da müssen wir wieder hinkommen. Es ist schön, gemeinsame Erkenntnis, und die wollen wir auch fördern, so weit wie wir können. Aber was wichtiger ist, dass das brennende Herz für Jesus. Und das brennende Herz gehört eben auch zur ersten Liebe. Je größer uns der Herr ist, desto stärker brennt unser Herz. Das schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern ein. Ich habe dich geliebt. Ist das nicht das Höchste, was der Herr von jemand sagen kann? Ist das nicht auch unser Wunsch? Und seht, wie war das denn bei den anderen? Hat der Herr die anderen nicht geliebt? Wenn ich nochmal auf Offenbarung 1 zu sprechen komme, dieses gewaltige Bild. Wenn Johannes sich umschaut, um den zu sehen, den er hört, was sieht er zunächst? Noch nicht einmal den Herrn. Er sieht die sieben Gemeinden, die sieben goldenarmigen Leuchter, goldene Leuchter. Auch Thyatira wird als goldener Leuchter bezeichnet. Und der Herr steht in der Mitte. Das heißt, er hat zu allen Gemeinden, er gibt allen Gemeinden dieselbe Chance. Er stellt nicht Thyatira oder Laodicea direkt von Anfang an an den Schluss und sagt, ihr habt so versagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, er gibt allen dieselbe Chance. Was für ein Herr. Er liebt sie alle. Aber da, wo Menschen sind, die diese Liebe des Herrn besonders genießen, schätzen, erwidern, da nimmt er sich einfach einen Moment und sagt, das muss ich noch mal dokumentieren. Das soll noch einmal deutlich werden. In der Welt haben sie wenig Anerkennung bekommen, aber im Himmel haben wir das registriert. Sie werden das erkennen. Und dann noch etwas, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Seht mal, ich habe hier eine kleine Schrift dabei, die einige von euch schon haben. Die heißt vielleicht heute. Ich versuche dazu zu beweisen, dass die Lehre von der Vorentrückung wirklich biblisch ist. Ob der Versuch gelungen ist oder nicht, kann ja jeder selber prüfen. Ich persönlich auf jeden Fall möchte den Herrn jeden Tag erwarten. Das ist der Vorteil dieser Lehre. Dass wir nicht noch auf verschiedene Ereignisse warten, Angst haben, dass der Antichrist kommt und dies und jenes alles noch passiert, sondern wir warten auf den Herrn. Und sollte tatsächlich noch gewisse Dinge passieren, von denen ich annehme, dass wir dann schon im Himmel sind, sollten sie wirklich vorher noch passieren, je mehr wir auf den Herrn warten, je mehr wir mit ihm verbunden sind, desto stärker werden wir auch dann in der Anfechtung. Wir brauchen da keine Angst haben, weil wir wissen, der Herr hält uns fest. Und ich habe dann für etwas ängstlichere Gemüter dann noch einen Artikel beigefügt, der heißt, die Russen kommen. Ausrufezeichen. Drunter steht wirklich? Fragezeichen. Und da versuche ich von Hesekiel 38, 39 den Angriff von Gog und Magog einmal von der Bibel her zu beleuchten. Ich sage euch jetzt schon das Ergebnis, wir brauchen keine Angst haben, die Russen kommen noch nicht. Und werden eines Tages kommen, jetzt aber noch nicht. Aber der Herr wird wiederkommen und es kann bald sein. Und das sollten wir immer wieder verkünden. Jesus kommt wieder. Ob das noch ein Jahr dauert oder noch 10 Jahre, höchst unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein, aber es kann auch in diesem Jahr sein. Und wenn wir jeden Tag so leben, als ob er heute käme, dann leben wir optimal. Dann werden wir nicht nur das Böse meiden, sondern wir werden, wie Paulus den Philippern schreibt, unter verschiedenen guten Möglichkeiten immer die beste wählen. Das Vorzüglichere. So heißt es in meiner alten Übersetzung. Also das auch verkünden, mein Herr kommt wieder, die Welt macht sich lustig darüber. Das wissen wir. Wird in 2. Petrus 3 uns auch schon mitgeteilt. Das sind sogar kindergläubige Eltern, die sich lustig machen über den Glauben ihrer Väter. Aber wir wollen das hochhalten. Unser Herr kommt. Und er wird die bewahren, die auf ihn warten. Und dann gibt's eine wunderbare Belohnung. Auf die komme ich nur noch zu sprechen, weil die Zeit schon vorbei ist. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Das stellen wir uns mal vor. Ist natürlich ein Bild, ja. Nicht, dass jemand denkt, die ganze Ewigkeit werde unbeweglich in einem Tempel stehen, sondern hier geht's, der Tempel Gottes ist die Gemeinde. Ein tragendes Element, die Säule. In dieser Welt keine Bedeutung, aber für den Herrn. Das tragende Element, weil sie gegründet waren auf dem Felsen, welcher Christus heißt. Gegründet in seinem Wort. Und er wird nie mehr hinausgehen. Was soll das heißen? Ewig vereint mit ihm und mit seiner Gemeinde. Denn der Tempel ist seine Gemeinde. Ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn, dem Herrn des Tempels und seiner Gemeinde. Wir werden heute Nachmittag wieder nach Hause fahren und wahrscheinlich werden eine ganze Reihe traurig sein. Also hoffe ich zumindest, ja, dass man etwas betrauert, dass das wieder vorbei ist. Aber ich hoffe gleichzeitig werden wir auch frohen Angesichts nach Hause, weil wir neu wieder motiviert sind, es wirklich mit dem Herrn zu wagen. Hier gibt's Trennungen, eines Tages bleiben wir immer zusammen. Und dann, auf ihn schreibe ich den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt. Das ist ja die Gemeinde. Und meinen neuen Namen. Merken wir, der Herr hat's mit den Namen zu tun. Und hier werden die Namen von Gott, von ihm selber, von der Stadt Gottes eben, dem neuen Jerusalem, draufgeschrieben, und das macht deutlich, das ist eine Gemeinde, das sind Leute, denen ging es um die Ehre Gottes. Sie haben dafür gekämpft. Es ging ihnen um den Herrn selber, dass Christus groß wird in unserem Leben, auch durch unser Zeugnis. Und es ging ihnen um das Wohl der Gemeinde. Es waren auch Gemeinschaftsleute, wenn ich das so sagen darf. Ihr lebt nicht isoliert irgendwo. Sie merken, Gott hat uns auch zu anderen Christen geführt, damit wir uns gegenseitig Mut machen, anspornen, unter Umständen auch ermahnen. Auch das muss erfolgen, damit wir wieder zurechtkommen. Und das sind Ehrentitel. Und das Bild wird gebraucht vom alten Tempel her. Da kamen dann, wenn auf einer Säule solche Namen standen, das war eine Ehrensäule. Da kamen die Helden drauf oder die Schlachten wurden verewigt oder ähnliches. Ehrentitel, aber nicht, dass wir uns brüsten damit, sondern diese Titel weisen auf den hin, der das Werk vollbracht hat. Ja, der Name Gottes, der Name unseres Herrn. Ist das nicht auch unser Wunsch, dass der Herr das eines Tages auch bei uns tun kann? Dann sollten wir, wenn wir uns unter dem Bild von Sardes wiedergefunden haben, wirklich den Schlaf aus den Augen reiben. Wache auf, der du schläfst. Stehe auf aus den Toten. Epheserbrief. Und der Christus wird dir leuchten. Und wenn der Christus uns leuchtet, dann sind wir auf dem Weg von Philadelphia. Und diesen Weg wollen wir beschreiten. Und dem Herrn vertrauen, dass er zu dem Wollen auch das Vollbringen schafft, zu seinem Wohlgefallen.